Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe aus einem Nachlassband von Rohr Wolf. Der Titel dieses Buches lautet »Die unterschiedlichen Folgen der Fantasie, Tagebuch 1966 bis 1996«. Am Mikrofon ist Michael Braun. Der im Februar 2020 verstorbene Schriftsteller, Collagenkünstler und Hörspielvirtuose Rohr Wolf war ein Meister der poetischen Verblüffungskunst. In seiner Wohnung auf der Kupferberg-Terrasse in Mainz, in der er seit der deutschen Wiedervereinigung lebte, begrüßte einst ein hellblaues Schild die Besucher. Darauf war die Inschrift zu lesen: Achtung, Sie befinden sich in Raoul Tranchierers Wirklichkeitsfabrik. Raoul Tranchierer, das war ein Pseudonym, das sich der Autor schon während seiner Zeit als Mitarbeiter der Frankfurter Studentenzeitung Diskus zulegte. Das war 1957. Seinen bürgerlichen Namen Richard Wolf hatte er zu dieser Zeit bereits abgestreift und ihn für den fremdartigen Namen Rohr Wolf eingetauscht. Bevor er seine literarische Wirklichkeitsfabrik eröffnete, verbrachte Wolf seine Kindheit und Jugend in der DDR. Er wurde 1932 im thüringischen Saalfeld geboren, machte 1951 in der DDR sein Abitur, arbeitete 2 Jahre als Betonbauer und übersiedelte dann 1953 in die Bundesrepublik. An der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt studierte er bei Theodor Adorno und Walter Höllerer Literatur, Philosophie und Soziologie. Danach begann seine ungewöhnliche Reise in den westdeutschen Literaturbetrieb, der von den finster komischen Gedichten, skurrilen Romanen und Bildcollagen dieses Autors zunächst einmal völlig überfordert war. Allein schon der Umstand irritierte, dass Wolf in 2 Gestalten auftrat. Als Autor anarchistisch ausschweifender, grotesker Romane präsentierte er sich als Rohr Wolf. Die Moritaten und Collagenarbeiten veröffentlichte er unter seinem Pseudonym Raoul Tranchierer. Als er noch als literarischer Geheimtipp herumgereicht wurde, hat Wolf einmal äußerst prägnant die Grundlagen seiner Arbeit beschrieben. In einem Beitrag für die Literaturzeitschrift Akzente fasste er 1968 seine Kompositionsprinzipien so zusammen: Keine raunenden Botschaften, keine Ideologien, denen man zunicken könnte, keine dampfenden Bedeutungen, keine Charaktere, die nach psychologischen Richtlinien agieren, keine Moral, aber Spiel, Heckmeck, Hokuspokus, Burleske, Wortakrobatik, Spaß. Spaß, der freilich an jeder Stelle umschlagen kann in Entsetzen. Und dieser Technik der erzählerischen Abweichung, die sich nicht um Forderungen nach Realismus schert, sondern auf hochkomische Zuspitzungen setzt, ist Rohr Wolf zeitlebens treu geblieben. Zu dieser Arbeit an einer Poesie zwischen Hokuspokus, Burleske und Entsetzen passt sein Pseudonym Raoul Tranchierer sehr gut. Denn seine primäre literarische Leidenschaft lag im Zerschneiden, Zerhäckseln und Neukombinieren von Sprach- und Bildelementen. Auf einen Erzähler und Collagenkünstler mit dieser Art von experimentellem Heckmeck war man im konservativen Adenauer-Deutschland nicht gefasst. Bereits in Wolfs erstem Prosabuch, Fortsetzung des Berichts von 1964, und noch mehr in seiner Abenteuerserie Pilzer und Pelzer von 1967, verknoten und verheddern sich die Erzählstränge, schlägt die Handlung Purzelbäume und die Leser haben eine Menge Spaß an Abnormitäten. In jener frühen Werkphase setzen auch die Tagebuchaufzeichnungen von Rohr Wolf ein, die seine Frau Erika Wolf nun zur Veröffentlichung freigegeben hat. Unter dem Titel »Die unterschiedlichen Folgen der Fantasie« werden hier ungekürzt die Tagebücher von 1966 bis 1996 präsentiert, die sehr aufschlussreiche Einblicke in dieses doch recht aufgewühlte Schriftstellerleben ermöglichen. Man lernt hier einen Raw Wolf kennen, dessen Alltag neben der täglichen Schreibpraxis von 4 Dingen bestimmt wird. Erstens von einer unsteten Vagabondage. Insgesamt 34 Mal ist der Autor in seinem Leben umgezogen. In großer Ruhelosigkeit trieb es ihn durch seltsam unwirtliche Behausungen quer durch die Republik, bis er sich um 1990 auf der Kupferbergterrasse in Mainz niederließ. Zweitens erleben wir einen Rohrwolf, der sich bis zur Erschöpfung in amorösen Abenteuern verausgabt. Auch die Liebe wird dabei zum, so wörtlich, Absturzplatz für vorüberfliegende Traurigkeiten. Es dominiert ein sehr kalter, sarkastischer Blick auf diese Nebenbeziehungen. Das verdeutlichen 3 Tagebuchpassagen aus dem Jahr 1979. 31. Juli. Nachts die Pfiffe der Lokomotiven und das Knallen der Puffer. Frau E. lächelt delikat in die Kamera. Irgendwie wirkt sie schon sprungbereit, fauchend, katzenhaft. Gleich wird sie davonspringen, aber sie springt nicht davon. Nun zieht ein Gewitter herauf. Wir gehen über die Brücke zurück und hinein in eine Wirtschaft, und während draußen der Regen herabfällt, schaut sie sich um. Sie will weg. Sie hält das schon lange nicht mehr aus. Sie will raus aus meinem Leben und in ein ganz anderes Leben hineinhüpfen, das auch nicht ihr Leben ist. Oder vielleicht ist es doch ihr Leben, das Hineinhüpfen und Hinaushüpfen. Dann kommt der Punkt, wo die Katastrophe beginnt, der Knick, der Knacks. Alles fängt an, auseinanderzufallen. Im Hotel reden wir kaum miteinander, wir streiten uns wortlos. Plötzlich sagt sie, bevor sie im Bad verschwindet, »Was glaubst du eigentlich, wer du bist?« Und ich sage etwa, »Meine Dame, der Bahnhof ist da vorn, hau ab, wenn du willst, ich zahle die Fahrkarte und obendrein einen Gepäckträger.« 1. August. Ab nach St. Gallen. Der Versuch, aus einer Sache herauszukommen, in der ich stecke, aber vielleicht stecke ich in einer ganz anderen Sache und weiß davon nur noch nichts. Ich habe mich übrigens längst daran gewöhnt, dass die Dame neben mir nicht zu mir gehört. Sie ist zufällig zugestiegen. Ich kann sie von jetzt an wie eine kurze Bekanntschaft behandeln. Sie ist mir nichts schuldig, ich schulde ihr nichts. Sie will morgen früh ab nach München. Nur fort, meine Dame. Ich halte sie nicht. Gute Reise. 5. August. Wir spielen ganz gern miteinander. Wir mögen das hin und her. Wir wollen demütigen und verletzen und natürlich siegen und vor allem geliebt werden. Alles, was wir machen, soll die Welt in Entzücken versetzen. Wir schätzen die Süchtigkeiten und Sehnsüchte, die zum Spiel gehören, weniger die Niederlagen, aber auch die. Wir sind fortwährend damit beschäftigt, die Welt zu verführen, und wenn uns das nicht gelingt, dann betrügen wir eben die Welt oder wir halten uns für Betrogene. Mit Liebe hat unsere Beziehung gar nichts zu tun. Das Spiel, der Heckmeck, der Hokuspokus, sie sind hier eben nicht nur Bestandteil der Literatur, sondern eben auch der Liebe. Das dritte zentrale Element in Wolfs Tagebuchaufzeichnungen sind die in einer längeren Passage aufblitzenden Erinnerungen an die Kindheit und Jugend in Thüringen. Im April 1975 kehrt der Chronist des Tagebuchs anlässlich der Beerdigung seiner Mutter für einige Tage nach Saalfeld zurück. Die Beschreibung dieser Tage der Trauer und der Erinnerung an die verlorene Zeit der Jugend gehören zu den intensivsten Passagen des Tagebuchs. 5. April. Es war eine merkwürdig luftige Zeit. Ich glaube, mir konnte gar nichts passieren. Dann fing ich auch an zu trommeln. Ich trommelte täglich mit Stöcken und Besen auf kleineren und größeren Trommeln und Becken herum, und wenn ich nicht trommelte, hörte ich Platten, auf denen getrommelt wurde. Eines Tages kam meine Mutter aus dem Gefängnis zurück. Sie redete nicht mehr sehr viel, sie saß viel im Sessel oder stand ratlos im Badezimmer. Und dann tauchte mein Vater auf, den ich jahrelang nicht gesehen hatte, mit kahlgeschorenem Kopf und einer wattierten Jacke. Und alle drei saßen wir da und wussten nicht, was wir sagen sollten. Es gab auch nicht viel zu sagen. Es ist ein unheimliches Bild der Abgestorbenheit, das der Besucher von seiner Heimatstadt entwirft. Wolf notiert ganz lapidar: Inzwischen ist das eine von Industrie eingeklemmte Stadt, schwärzlich, welk, kläglich schnappend. Zurück in die Wohnung, Saalstraße 28. Immer noch kalt in der Stube. Wir bleiben im Mantel am Fenster stehen. Ab und zu kommt ein Mensch vorbei. Mir ist immer noch kalt. Was gibt es zu essen? Es gibt grüne Klöße. Die Klöße, sie sinken immer noch weich und sanft auf den Tellern zusammen, so soll es auch sein. Sie werden mit einer wässrigen Soße begossen, so soll es nicht sein. Eine Roulade mit sehr viel weichem, ranzigem Speck. Ein völlig bewegungsloser Nachmittag. Der Vater sitzt wie ausgestopft und ich stehe wie ausgestopft am Fenster. Diese ganze Stadt ist wie ausgestopft oder eingefroren. Die vierte Themenschicht in diesen Aufzeichnungen ist das viele Jahrzehnte währende Ringen Rowolfs um einen Verlag, bei dem er endlich leidenschaftliche Unterstützer findet. Der Surkamp Verlag konnte ihm diese Heimat nicht bieten, auch wenn er dort von 1964 bis 1980 etliche Bücher publizierte. So schreibt er am 14. November 1980 an seinen bisherigen Verleger, den großen Siegfried Unselt, Folgendes: Natürlich weiß ich, dass das Renommee Ihres Verlags unerreicht ist. Ich habe es eine Zeit lang durchaus genossen, zu Surkamp zu gehören. Im Ausland knicken die Leute ja förmlich zusammen, wenn man als Autor Ihres Verlags vorgestellt wird. Aber das hilft mir immer nur einen Moment. Meine Situation als Schreiber wird durch den gegenwärtigen Zustand, der ja nicht nur ein gegenwärtiger Zustand ist, sondern ein jahrelanger, derart belastet, dass es mir zuweilen schwerfällt, weiterzuschreiben. Mehr noch, ich halte das Weiterschreiben immer häufiger für völlig unsinnig. Ich muss jetzt nach einer neuen Möglichkeit suchen. Und nach weiteren Irrfahrten durch verschiedene Verlage kommt dann am 24. Mai 1990 die für ihn erlösende Nachricht. Brief von Schöffling, der alle meine Bücher in einer Werkausgabe versammeln will, Frankfurter Verlagsanstalt. Plötzlich eine Art Erdbeben, die Wohnung schwankt eine Weile. Die Verbindung zwischen Klaus Schöffling und Rowolf hatte 30 lange Jahre Bestand. Es war ein Erdbeben, von dem wir bis heute alle profitieren. Soweit Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe aus einem Nachlassband von Rowolf mit dem Titel »Die unterschiedlichen Folgen der Fantasie – Tagebuch 1966 bis 1996«. Das Buch ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen, 344 Seiten, kosten 32 €.